RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Von wegen Namen sind Schall und Rauch. Wer Dinge, wer Orte, Menschen benennt, der macht sie sich verfügbar, der ordnet, schließt ein und aus. Von wegen Gefühl ist alles. Ohne Namen können wir die Welt überhaupt nicht erfassen, aber entkommen wir dann dem Raster, das wir über diese Welt legen? Mein Name ist jedenfalls Harald Asel und ich bin sehr froh, dass der Deutsche Kulturrat in der Oktoberausgabe 2024 seiner Zeitung Politik und Kultur sich der Kunst der Benennung angenommen hat. Und worüber ließe sich besser darüber sprechen, als an einem Ort, der in seinen Beständen rund 30 Millionen Objekte hat und hoffentlich auch die zugeordneten Schildchen, damit wir auch wissen, was es ist, dem Museum für Naturkunde in Berlin. Wer da etwas finden will, der braucht Systematik und die geht nur über exakte Benennung. Ja, Johannes Vogel, Generaldirektor des Hauses, wo haben Sie sich eigentlich zuletzt mal geärgert, weil eine Benennung ungenau war?
Ist nicht ganz mein Geschäft, die Benennung. Ich bin eher an den Prozessen interessiert. Ich habe schon mit großem Interesse die Diskussion verfolgt, auch in meiner Rolle als Generaldirektor, ob man Arten umbenennen muss, wenn sie sozusagen historischen Ballast mit sich führen. Wir haben unten einen kleinen Dinosaurier, der auch sehr bewundert wird, der nach Leto Vorbeck, dem Schlächter von Namibia und Tansania, benannt ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, man kann sich trefflich darüber streiten, ob wir das jetzt mit Ekel betrachten und in die Vergangenheit schauen oder ob wir es als Mahnung nehmen, was uns heute an Fehlern in der Benennung oder in der Klassifizierung der Welt passieren kann. Also ich glaube, die Kunst besteht am Ende darin, das Ganze zu kontextualisieren und vielleicht es zu einer lernenden Geschichte zu machen, als zu einer, die wir einfach wegkleistern wollen. Das halte ich nicht für gut. Also wenn man mich jetzt fragen würde, sollen in Berlin alle Straßen umbenannt werden, die koloniale Namen in sich tragen, dann würde ich sagen, ich würde erstmal damit versuchen, umzugehen. Und gerade Berlin jährt sich ja wieder die Aufteilung Afrikas zu einem Lernort, um die Fehler der Geschichte zu machen, anstatt es alles zu versuchen zuzukleistern. Also das würde natürlich dann auch bedeuten, dass sich das Erziehungsbildungssystem, der Kulturbetrieb ganz anders um solche Sachen kümmert. Aber da kommen wir ja dann vielleicht später zu.
Und schon sind wir mittendrin in Aufregerthemen, wo wir doch eigentlich dachten, das ist ein kleines Orchideenstückchen, worüber wir heute sprechen. Patricia Rahimipur ist Direktorin des Instituts für Museumsforschung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Da wird auch manchmal gefragt, sollen wir die nicht umbenennen? Aber ich gehe mal einen Schritt zurück. Wie sehr hängt eigentlich die Geschichte des Museums, wie wir es kennen, mit der Herausbildung von wissenschaftlichen Benennungen zusammen?
Ja, sehr eng natürlich. Also ich glaube, also für mich ist es natürlich. Ich glaube, vielleicht hole ich dazu noch mal ein bisschen aus. Sie haben es vorhin schon in Ihrer Eingangsmoderation gesagt, es hat ganz viel mit Einschlüssen und Ausschlüssen zu tun und mit Ordnungsprinzipien und mit unserer Art, wie wir denken. Und wir können nur denken, wenn wir das, was wir uns gegenüber sehen, irgendwie klassifizieren und irgendwie diesem ganzen Konglomerat irgendeine Ordnung geben. Und diese Ordnung geben wir in der Regel dadurch, dass wir benennen, dadurch, dass wir die Sachen an bestimmte Ecken stellen, je nachdem, ob wir eher visuell unterwegs sind. Man merkt das auch, wenn man mit Kindern durch den Straßenverkehr geht. Die sind immer überfordert. Die wissen nicht, wo man abbiegt, obwohl sie den Weg schon zehnmal gegangen sind. Das liegt daran, dass sie diese Ordnungsprinzipien noch nicht so verinnerlicht haben wie Erwachsene, die diese Wiederholung permanent gelernt haben und bestimmte Sachen weglassen können. Das heißt, wir brauchen das, um überhaupt wissenschaftlich arbeiten zu können. Das heißt, Forschung und Forschen und Museen hängt ganz, ganz eng zusammen. Und da würde ich sogar noch ein bisschen weiter greifen. Alle Museen sind aus meiner Sicht Forschungseinrichtungen. Alle sammeln, alle haben die Objekte und sie müssen wissen, was was sie da haben. Und wenn ich eine Schublade aufziehen will, dann muss ich auch wissen, was da drin ist. Das heißt, mein Gegenüber verlangt das sozusagen von mir. Und so ist auch die Geschichte der Museen entstanden. Also indem man dann übergreifend miteinander verglichen hat, indem man diese Ordnungssysteme, zum Beispiel Thomsen, ich bin Prähistorikerin, also als das erste Mal das Ordnungssystem begriffen wurde, Moment mal, die Steine waren zuerst und dann kam irgendwie Kupfer und Bronze und dann das Eisen erst danach. Also diese Ordnungsprinzipien sind unglaublich wichtig und sie sind ganz eng verbunden mit Namensgebung. Und das betrifft eben nicht nur die Naturwissenschaften, sondern es betrifft alle Museen in Deutschland. Wenn ich mit meinen Sammlungen forschend arbeiten will und wenn ich diese Entwicklung nachverfolgen will, dann merke ich ganz, ganz schnell, dass ich den Dingen einen Namen geben muss. Und das Schöne ist, dass ich daran, und Johannes Vogel hat es eben gesagt, ich kann daran eben auch Geschichte ablesen. Also gerade in der Botanik, ich war mal Leiterin des Botanischen Museums hier in Berlin, in der Botanik zeichnet sich, also ich kann wirklich ganze Geschichten nur anhand der Benennungen erzählen. Ich gucke mir einen Beleg an und ich sehe, wie da umstrukturiert wurde, wie Sachen nochmal neu geordnet wurden und so weiter. Das heißt, da steckt so viel drin, das ist von Museumsgeschichte nicht zu trennen.
Da sind die Insider natürlich ganz begeistert, aber wenn ein Verlag Bücher veröffentlichen möchte für eine breitere Zielgruppe, muss er sich fragen, springt die Begeisterung auch über? Andreas Rötzer ist Verleger des Verlages Matthes und Seitz und ich könnte sagen, naja, jedes Buch braucht einen Titel und vielleicht eine internationale Standardbuchnummer und einen Strichcode. Bei der Reihe Naturkunden heißen die Titel Ratten, Spinnen, demnächst Farne, aber natürlich auch manche etwas komplizierteren Titel. Wo haben Sie gemerkt, das ist nicht nur ein Fach für die ohnehin schon Begeisterten, sondern da lassen sich auch andere Menschen, die vielleicht weiter weg sind, für die einzelnen Lebensformen, aber eben auch für die Geschichten dahinter begeistern?
Naja, es ist eigentlich eine Geschichte der persönlichen Begeisterung für Jean-Henri Fabre, den ich in den 90er Jahren entdeckt habe in Auswahlbänden, die Erinnerungen eines Insektenforschers, Souvenire entomologique, die bereits in den 10er und 20er Jahren in der Kosmosbibliothek erschienen sind, aber nie vollständig. Und als junger Verleger oder frischer Verleger hatte ich mich dann eher auf die Suche gemacht nach größeren Projekten, die man angehen kann. Und ich erinnerte mich an meine faszinierte Lektüre eben dieser Ausschnitte, dieser kleinen Auswahlbände und wollte das dann immer eigentlich komplett machen, bis ich dann zufällig einen Übersetzer traf, der bereits alles vollständig übersetzt hatte. Das war eine sehr romantische Begegnung. Es war ein Pastor aus Dinkelsbühl, der kein Französisch konnte und das Ganze in seiner Freizeit machte, weil kein Verlag in Deutschland das übersetzen wollte. Er hatte es immer wieder versucht und er lernte an Fabre dann Französisch und das durchlief dann bei uns einen sehr aufwendigen Lektoratsprozess. Aber wir haben das dann tatsächlich gemacht ab 2009 und mir war damals nicht klar, dass wir da sozusagen in ein Wespennest stoßen, in ein Wespennest der Begeisterung. Und die Resonanz der Presse war damals eben sehr groß. Es war im Grunde der Anfang einer neuen Naturbegeisterung, die dann bei uns 2012 in die Gründung der Naturkunden mündete. Jean-Henri Fabre war sozusagen der Ursprungsgrund dafür. Und da sind wir jetzt praktisch im 12. Jahr. Und man merkt aber dann, weil Sie gerade auch schon von Zyklen gesprochen haben, dass natürlich auch das Zyklen unterliegt und das Interesse an Natur, Naturbüchern auch langsam sozusagen nachlässt. Auch das hat eine Konjunktur.
Gut, dann haben die anderen Verlage gesagt, jetzt haben wir irgendwie die Konjunktur mitgemacht, jetzt gehen wir wieder weg und dann ist es wieder der Platz auch ein bisschen frei für einen Verlag wie Matthes und Seitz. Schließlich sitzt in unserer Runde auch Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates und der Herausgeber der Zeitung Politik und Kultur. Als Sie das Thema Kunst der Benennung vorgeschlagen haben, haben Sie da in den Reaktionen gespürt, es gibt da doch zwei Welten, die einen, die sich um Tanz und Performance kümmern und die anderen, die sich um Käfer kümmern? Oder ist das ein Vorurteil, das Sie ja nicht nur als vom persönlichen Interesse her aus ständig widerlegen?
Na, ich glaube, es gibt diese beiden Welten, aber ich hoffe, wir haben ein bisschen was dazu beigetragen, dass diese beiden Welten so ein bisschen stärker zusammenkommen. Also Herr Wötzer hat ja gerade eben von Jean-Henri Fabre gesprochen. Mein Großvater hat mir damals einige Bände, Jahresbände, die haben wir so gesammelt, von Kosmos geschenkt. Das war diese naturwissenschaftliche Zeitung, von der Sie eben beschrieben haben. Und da habe ich die ersten Texte von Fabre gelesen und meine Naturbegeisterung geht absolut auf Fabre zurück. Und ich fand es einfach super. Ich will das nochmal sagen, Sie können gar nicht so viel Werbung dafür machen. Aber diese Edition, die Sie neu von Fabre aufgelegt haben, die ist genial, weil die ist nicht nur naturwissenschaftlich total spannend, sondern sie ist ein literarisches Werk. Das finde ich ganz wichtig. Also, dass man diese beiden Sachen eben zusammennimmt, nicht wahr? Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinn, und das hat Fabre wirklich also einmalig gemacht mit ganz spannenden Experimenten, die er also selbst in seinem kleinen Garten gemacht hat und Insekten quasi, ja, mit Insekten experimentiert hat, ja. Aber das Ganze hat er in einer Art und Weise aufgeschrieben, dass es ein literarisches Erlebnis ist, diese Bücher zu lesen. Und natürlich, sie haben 10 Bände produziert. Das ist eine gigantische Edition. Aber wer die nicht besitzt, sage ich einfach mal, ist auch selber schuld. Also das, die muss man einfach haben wollen, weil sie auch literarisch was ganz Besonderes sind. Und das ist so ein bisschen mein Streben eigentlich gewesen. Also wie kriege ich diese beiden Welten zusammen? Und ich glaube schon, also wenn ich die Diskussionen der letzten Woche mir anschaue, wo Leute mich auch gerade aus dem Kulturbereich angerufen haben und gefragt haben, was machst du denn da und was soll das denn da, was sind das denn für komische Abbildungen da, das ist ja überhaupt eben kein Theater, keine bildende Kunst, keine Literatur, sondern weiß ich nicht, Schleimpilze oder etwas anderes, ja. Und was willst du damit eigentlich erreichen? Und man hat dann darüber geredet, hat sich die Sachen auch mal genauer angeschaut, dann habe ich doch gesehen, dass es eine große Gemeinsamkeit gibt. Und ich glaube einfach, dass wir die brauchen. Also wenn wir die Probleme der Welt lösen wollen, wenn wir nachhaltiger mit unserer Umwelt umgehen wollen, wenn wir die Vielfalt an Lebewesen auf dieser Welt erhalten wollen, dann muss auch der Kulturbereich seinen Anteil dafür leisten. Und deswegen muss er sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich glaube, er will das auch.
Schon allein deshalb, weil man vielleicht andere Zeitdimensionen kennenlernt als die in 90 Minuten im Theater. Ich komme aber nochmal auf den Punkt zurück. Ich kenne Sie als einen leidenschaftlichen Amateurforscher, also als jemand, der eben Dinge, die krabbeln, die kriechen oder die wie der Schleimpilz quasi...
Leimen.
Ich wollte jetzt eher auf Ovids Metamorphose kommen, damit die Kulturinteressierten jetzt sagen, ja, das ist ja auch unser Thema. Welche Rolle spielt dabei eigentlich, dass wir die Dinge genauer benennen können, damit wir sie auch besser verstehen?
Na, ich glaube, dass es einfach notwendig ist, wenn ich mich also zum Beispiel mit Insekten oder auch mit Pflanzen beschäftige, dass ich genau weiß, um welchen Organismus es sich wirklich handelt. Und da hilft es mir nicht, wenn ich solche Trivialnamen benutze, die einfach mal in bestimmten Kulturen für eine bestimmte Zeit da waren, sondern ich muss eine eindeutige Benennung haben. Und die Biologie hat ja ein System geschaffen mit eindeutigen Benennungen. Und das, finde ich, ist alleine schon eine Kulturleistung. Also das heißt, dass ich ein System schaffe, an der sich jetzt die Welt auch hält. Also das heißt, die gesamte Welt, und zwar egal, aus welchem System man kommt, die gesamte Welt hält sich daran. Das ist, glaube ich, auch notwendig, weil wie soll ich denn sonst ein wissenschaftliches Ergebnis, was ich vorlege, vergleichen mit dem, was eine Kollegin, einen Kollegen vorgelegt habe, wenn ich nicht weiß, ob die eigentlich über dasselbe Tier oder über dieselbe Pflanze geforscht haben. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz vieles von naturwissenschaftlicher Forschungsentwicklung gar nicht hätten, wenn man nicht also diese Form dieser Benennung gefunden hätte und wenn man sich auch nicht strikt daran halten würde.
Aber Johannes Vogel, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Es hat Zeiten gegeben im Ost-West-Konflikt, da waren viele Namen im Streit und viele Bedeutungen im Streit, und auch heute ist das häufig so. Ist sozusagen die Biologie die Insel der Seligen, wo sich alle weltweit einigen können zwischen den großen politischen Playern der Welt? Oder ist das auch da etwas, was immer wieder neu ausgehandelt werden muss?
Also ich komme, wie Patricia, aus der Welt der Botanik und kenne mich da ein bisschen aus, möchte deswegen nicht so sehr über andere Disziplinen in der Biologie lästern. Aber die Kakophonie, die sich die Taxonomie in den letzten 300 Jahren geleistet hat, ist einfach unerträglich. Wir haben 1,8 Millionen Arten beschrieben, haben uns aber nicht entblödet, den 18 Millionen Namen zu geben. Das heißt also, da ist ein riesiges Chaos. Glücklicherweise gibt es jetzt, und da sind wir ja auch hier im Museum jetzt dran, das zu revolutionieren, bildnehmende Verfahren, DNA-Verfahren, die höchstwahrscheinlich jetzt endlich mal Zug und richtig durchgängige Klassifizierung in die Natur reinbringt. Wir als Botaniker haben es da relativ einfach. Da sind vielleicht so 500.000 Gefäßpflanzen plus noch ein bisschen was anderes. Das ist gerade noch so übersichtlich. Wenn man in die Entomologie geht, haben wir überhaupt keine Idee, wie viele Insekten eigentlich mit uns diesen Planeten befördern. Die Diversität ist so überwältigend, dass Taxonomen in diesem Bereich die meiste Zeit damit verbringen, sich Sachen anzugucken, die sie schon kennen. Das ist auch einfacher, gerade bei den Schmetterlingen oder anderen spektakulären Sachen ist das sehr offensichtlich. Wir müssen also noch mal ganz neu diese Kunst der Benennung herangehen. Und dann ist es ganz witzig, dass wenn Sie nach Spanien gehen, jede zweite Pflanze Hispanicum heißt, witzigerweise auch von spanischen Botanikern benannt ist als solches. Und in Sizilien können Sie sich vorstellen, dass jede zweite Art nach Sizilien benannt ist, ja, von Italienern. Also da gibt es durchaus auch Nationalismen. Das war eben halt ein Wettstreit im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Da muss Ordnung reingebracht werden. Ich glaube, die Botanik ist da schon ganz gut. Bei anderen gibt es da noch einiges zu tun. Eine tolle Geschichte, die, glaube ich, auch Michael ja beschreibt in seinem Buch. Hoffentlich zitiere ich das jetzt richtig. Der Gorilla, ja, wo eben halt, wie viele Namen waren es? 40 Namen für Gorilla? 20 Namen für zwei Arten. Also das, der Faktor 1 zu 10, 10 Namen für eine Art, passt ganz gut, glaube ich, über die Biologie.
Das, was Sie eben beschrieben haben, nämlich dass immer auch Gesellschaftsverhältnisse, Machtverhältnisse abgebildet werden, macht es ja auch zugleich sehr so spannend. Patricia Rahimipour, Sie haben es ja schon kurz angedeutet, man muss bestimmte Dinge dann kontextualisieren und neue Geschichten erzählen. Wie ist das denn heute in der Museumslandschaft, wenn wir hier bei uns sagen, wir haben viel hier aus der ganzen Welt zusammengesammelt und wollen jetzt mit den Menschen aus den Orten, wo das herkommt, überhaupt ins Gespräch kommen? Da stellt sich natürlich die Frage, ob unser Raster der Benennung überhaupt dem entsprechen kann, was diese Menschen damit verbinden. Wie kommt da Dialog zustande?
Das ist tatsächlich ein Aspekt, auf den ich sowieso hinaus wollte. Das ist ganz wichtig. Also gerade im Zeitalter der Digitalisierung und jetzt, wo wir versuchen, Forschung ja auch weltweit irgendwie einfach viel zugänglicher zu machen, ist diese Eindeutigkeit der Benennung noch wichtiger geworden. Also ich finde einfach in der Datenbank nichts mehr wieder. Wenn ich früher in den Schubladen die Sachen wenigstens irgendwie noch so erahnen konnte, wo es ungefähr war, wenn ich jetzt im digitalen Raum in einer Datenbank genau bin mit den Benennungen, und das gilt für die Botanik, für die Naturwissenschaft genauso wie für die kulturhistorischen Fächer, dann werde ich einfach einen riesen Moloch etablieren, der nie wieder auffindbar ist. Und das führt dazu, dass im Moment zwei, drei Bestrebungen ganz stark in diese Richtung arbeiten, nicht nur seit gestern, sondern schon viel, viel länger. Also AAT, das ist zum Beispiel der Arts and Architectural Thesaurus, der von Getty Institute herausgegeben wird, um diese Eindeutigkeit der Benennung nochmal herzustellen, auch im digitalen Raum. Der wird dann übersetzt auf Deutsch bei unserem Institut, und dann müssen alle, die sich mit Möbeln und Stühlen und also diese Dinger, worauf wir sitzen und so weiter beschäftigen, sich auch auf eine bestimmte Sprachregelung einigen. Das funktioniert gut in unserem Raum. Lateinisch funktioniert auch tatsächlich weltweit relativ gut, aber natürlich stößt das auf Grenzen in dem Moment, wo ich mit Kulturen zu tun habe, mit Herkunftsgesellschaften zu tun habe, die eben nicht diese abendländische Grundausbildung genossen haben und ganz andere Benennungen nach vorne schieben. Und das versucht zum Beispiel die Deutsche Digitale Bibliothek, indem sie ein extra Portal für Collections from Colonial Contexts etabliert haben, haben, wo genau diese Benennungen mit reinkommen. Also wo man sagt, irgendwie es reicht nicht, dass wir die Bezeichnung aus europäischer Sicht mit drin haben, sondern wir müssen auch die Bezeichnung, die in der Herkunftskultur üblich war, mit reinnehmen, weil sonst können wir lange mit Kolleginnen und Kollegen zusammen forschen, wenn die auch bei uns wiederum in den Sammlungen nichts finden, weil die Bezeichnung eine völlig andere ist.
Da scheint es interessante Unterschiede zu geben. Also ich bin jetzt kein Experte in Bezug auf Vögel, aber die Geschichte, die ich im Hinterkopf habe, und wenn es falsch ist, muss Michael mich richtig stellen, ist, es gibt in Papua-Neuguinea Paradiesvögel, die wirklich stark erforscht sind, weil sie Modellbeispiele für sexuelle Evolution sind. Und da sagt die Wissenschaft, es gibt 110, 111, 112 Arten. Und witzigerweise gibt es auch von den Menschen, die auf der Insel leben, diese Anzahl von Benennungen und Identitäten. Also da gibt es, also die werden natürlich nicht die gleichen Namen benutzen. Wir benutzen lateinische Namen, die dann in die verschiedenen Sprachen übersetzt werden. Aber die Einheiten, die diskriminiert werden können, sind sowohl von der wissenschaftlichen Seite wie auch von der Seite der Leute, die mit diesen Vögeln leben, gleich. Also da gibt es dann auch die Möglichkeiten des gegenseitigen Verständigen.
In den Büchern der Naturkunden, die jetzt nicht Lebensgeschichten oder Ähnliches sind oder große Klassiker des Natural Writing, sondern die sich immer mit einer Pflanzenart beschäftigen, da müssen Sie ja genau diese großen, komplizierten Sachverhalte so komprimieren lassen durch schöne Essays und durch hervorragende Gezeichnungen übrigens, dass Sie einem breiteren Publikum verständlich sind. Wo haben Sie gemerkt in Ihrer Arbeit als Verleger, da ist es leicht und da ist es schwer?
Ja, erstmal, wie führt man praktisch einen Laien durch die Kunde, durch die Wissenschaft zu einem bestimmten Tier? Das haben wir dadurch gelöst, dass wir Autoren gefunden haben, die eine Leidenschaft für das bestimmte Tier haben und deren roter Faden praktisch durch das Buch diese Leidenschaft ist. Und in jedem Buch zu, ob das jetzt die Wespen sind, die Esel oder die Krähen, gibt es immer einen roten Faden, was beschäftigt den Autor eigentlich wirklich, was steht hinter der Begeisterung für das Tier. Und diese Wahl des Autors steht praktisch am Anfang. Und dann ging es uns darum, gerade bei dieser kleinen Reihe eben, das sind die Tier- und Pflanzenporträts, nicht jetzt Naturkunde zu betreiben oder Naturwissenschaft, sondern einen pluralisierten Begriff von Naturkunde zu haben, sondern einen ganz subjektiven Blick eben auf dieses Tier zu etablieren und eine Form von Naturgeschichte, die es im 19. Jahrhundert gab, praktisch zu reetablieren. Also erzählte Naturwissenschaft. Und das ist das Medium, mit dem wir ein größeres Publikum oder ein großes Publikum zum Teil auch erreichen können.
Gibt es da dann irgendwelche sozusagen Konfliktzonen mit der genauen Benennung, wenn Sie das eben Richtung Kulturgeschichte sagen?
Mit der genauen Benennung des...
Also mit dem, also sagen Ihnen dann möglicherweise die Fachexperten, das ist mir jetzt aber etwas zu unscharf, zu blumig.
Ja, wir lernen natürlich sehr viel von unseren Autoren, gerade was die Benennung. Wir haben natürlich als Verlagslektoren, Programmmacher Laienvorstellungen von den bestimmten Tieren und die Autoren, die müssen uns dann natürlich belehren und wir lassen uns natürlich auch belehren.
Olaf Zimmermann hat schon zum Mikrofon gegriffen.
Ja. Nee, wollte ich nur eine Sache, die mir ein bisschen zu kurz kommt. Also wenn ich mir zum Beispiel das Thema dieser Naturkundenreihe anschaue, dann ist jeweils am Schluss sind wunderschöne Zeichnungen der einzelnen Arten abgebildet, wo auch die klare Benennung dabei steht. Das finden wir sonst in Büchern dieser Art eher nicht. Die sind, finde ich, künstlerisch ganz hervorragend gemacht. Sie haben aber noch zwei Attribute, die so bisher wegfallen. Sie sind nämlich faszinierend und sie sind schön. Und ich finde also auch die Frage, dass man also, wenn man über biologische Sachverhalte spricht, auch zum Beispiel über diesen eher kulturellen, künstlerischen Attribut der Schönheit spricht, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir es nur schaffen, dass die Menschen auch die Natur schützen wollen, wenn sie sie auch schön finden. Also das heißt, dass man auch ein emotionales Gefühl dazu hat. Und das, finde ich, ist gerade bei dieser Naturkunden-Buchreihe ist das das ganz Besondere. Dass es also, ich glaube, Menschen einfach zeigt, wie schön und faszinierend unsere Umwelt ist.
Da freue ich mich sehr, dass Sie darauf hinweisen, weil wir diese Artenporträts auch zeichnen lassen von Falk Nordmann. Und der ist seit 10 Jahren oder seit 12 Jahren inzwischen dabei, wirklich zu einem, wie ich finde, besten und faszinierendsten Tiermaler, Zeichner Deutschlands zu werden oder sozusagen noch weiter darüber hinaus. Und dass er sich dann auch mit den Autoren zusammensetzt. Er bildet Muster heraus, er bildet praktisch nicht das Individuum, sondern den Charakter des jeweiligen Tieres heraus und auch nimmt da praktisch auch das Beispiel aus dem 19. Jahrhundert. Und ich wage zu behaupten, dass er wirklich an diese Qualität rankommt.
Über die Kunst der Benennung sprechen wir im Forum in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturrat und dem Museum für Naturkunde Berlin. Mit dabei Patricia Rahimipur, Direktorin des Instituts für Museumsforschung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, der Verleger Andreas Rötzer vom Verlag Mattes und Seitz und Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Kunst der Benennung. Wir meinen natürlich Kunst jetzt nicht als klassischen Freibrief für wildwuchernde Kreativität, sondern so wie die Lateiner Ars verwenden, als Eigenschaft, Geschicklichkeit, Handwerk, aber auch Taktik und Tücke. Und ich würde gerne nochmal an diesen Punkt anknüpfen und fragen, wo uns Benennungen etwas erzählen über, sagen wir mal, persönliche Leidenschaften von Forschern, über Konkurrenzsituationen oder über die blinden Flecken, die es gibt in früheren Jahrhunderten, die uns dann manchmal ein bisschen klar machen können, wo auch wir vielleicht blinde Flecken haben. Manchmal gibt es auch Streit, Rahimipur, wenn Museen sagen, wir brauchen mal neue Titel für alte Bilder, dann gibt es eine Anfrage im Landtag und dann schreibt die Bild-Zeitung, es ist Zensur. Sind das jetzt nur sozusagen folkloristische Dinge oder zeichnet sich da auch ein Stück Kulturkampf ab?
Ich bin ein bisschen wie Johannes Vogel, ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich weiß, was dahinter steckt und ich respektiere das auch sehr, habe aber gleichzeitig auch ein bisschen Bauchschmerzen, was sozusagen die Überdeckung des Vergangenen angeht. Ich glaube tatsächlich, wir müssen viel deutlicher noch werden. Wir müssen auch ein bisschen fordernder noch werden, aus der Kultur heraus, aus der Naturwissenschaft heraus genauso, was das Aufdecken von Geschichte und Geschichten angeht und auch das mit dem Finger drauf zeigen, da wo es problematisch ist. Und das können wir natürlich nicht machen, indem wir zum Beispiel verletzende Benennungen weiter beibehalten. Da, finde ich, müssen wir ran. Da gibt es viele verschiedene Lösungen. Die Frage ist aber, ob die Antwort jetzt tatsächlich die der Umbenennung ist. Viele Dinge sind eben in ihrer Zeit entstanden und sollten heute so mit einem Disclaimer versehen werden, dass man auf der einen Seite forschend damit arbeiten kann, auf der anderen Seite aber durchaus auch respektiert, dass es heute so einfach nicht mehr geht. Das kann man ja ganz klar sagen. Kulturkampf sehe ich da nicht drin. Es wäre gerne von der rechten Seite, sage ich mal, ein Kulturkampf, aber so weit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Es ist etwas, wo man immer wieder versucht reinzugehen und Aufmerksamkeiten irgendwie zu generieren. Die Aufmerksamkeitsökonomie, die dahinter steckt, das ist viel entlarvender als die Inhalte, die da diskutiert werden müssen, aus meiner Sicht. Wir müssen aber umgehen damit. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir dürfen es nicht einfach so laufen lassen. Ich finde, es gibt viele Museen in Deutschland, die das sehr deutlich machen, dass sie problematische Benennungen auf eine sehr intelligente Art und Weise nochmal anders darstellen. Das Brücke-Museum ist eins meiner Lieblingsmuseen, was das angeht, die sich sehr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Das Thema auch in die Breite gegeben haben, indem sie gesagt haben, sie beziehen Wikimedianer mit ein und Wikipedianer und sagen, wir wollen auch gerne, dass das irgendwie aus der Gesellschaft nochmal zurückgespielt wird, wie man mit sowas umgeht. Ich finde, da gibt es viele, viele Lösungen. Und vielleicht ist die Lösung der Umbenennung nicht die letztendlich richtige. Um ein Signal zu setzen, so wie das Dresden gemacht hat, finde ich es aber dann auch wieder gut, weil das hat die Debatte dadurch wiederum ins Zentrum geholt. Und das ist etwas, was wir uns auch leisten müssen.
Und für die, die den Hintergrund nicht kennen, Dresden hat nicht etwa Originaltitel von Gemälden umbenannt, sondern Zuschreibungen aus früheren Zeiten. Also wenn dann eben in einer lustigen Szene das Z-Wort vorkommt, dann braucht man das heute nicht zu verwenden, weil es der Künstler selber auch nicht verwendet hat. Ist das bei biologischen Begriffen, Johannes Vogel, auch? Ist der Raum da auch groß oder ist er da viel enger?
Also zwei Sachen. Das eine ist, in der Biologie ist der Glaube an die eindeutige Benennung und die Beschreibung der Art und auch das Hinterlegen von Objekten, die dann sozusagen Zeugnis über diese Art abgeben, ist ziemlich gut strukturiert, auch wenn es dann zu den zehnfachen Benennungen derselben Art kommt. Aber das findet man dann ja raus, weil zu jedem dieser 10 Namen irgendwo ein Typus, das ist dieser Urmeter, hinterlegt ist. Und dann kann man sagen, sind diese 10 Urmeter das gleiche oder sind die was anderes? Dann gibt es natürlich Leute, die Dinge benennen. Also ein Bekannter von mir, ein Freund von mir aus London hat eben halt, weil er Republikaner war, Pilzfliegen nach Cheney, Bush, Rumsfeld und noch irgendjemandem benannt und hat dafür sogar einen Anruf vom Präsidenten gekriegt. Die haben uns alle kaputt gelacht, aber der war eben halt einfach Republikaner. Ist ja alles okay. Ich glaube, man sollte die humoristische Seite auch ein bisschen mehr betrachten, nicht die tragisch-komische. Und gerade in der Botanik gibt es da schöne Beispiele, wenn das nicht alles Botanikermythen sind. Das eine ist, dass es in Europa 2 Ginster gibt, die Stacheln haben. Und der Genister Germanica, also der deutsche Ginster, der wurde von einem Engländer beschrieben. Und dann hat natürlich ein Deutscher Genister Anglica beschrieben als den anderen Ginster, der Stacheln hat. Aber noch, in meiner Idee, noch viel witziger ist, dass Linnaeus, der die ersten Beschreibungen von Arten gemacht hat, angeblich einen Begleiter gehabt hat, der sich nie gewaschen hat. Und deswegen gibt es Geranium robertianum nach diesem Freund Robert, der eben halt wirklich stinkt nach Schwefel wie der Teufel, wenn man ihn anfasst. Also ich glaube, man kann auch solche Geschichten ganz gut nehmen und nicht immer nur über die Hitleris oder sonst was da reden.
Olaf Zimmermann, wo sagt der Deutsche Kulturrat in dieser Debatte, es ist gut, Dinge von der humoristischen Seite zu nehmen? Und wo sagt er, nein, da müssen wir stärker in den gesellschaftlichen Diskurs gehen?
Also im Moment haben wir alle große Schwierigkeiten, Sachen von der humoristischen Seite zu sehen. Also im Moment haben wir eher eine deutliche gesellschaftliche Verschärfung, die uns das eher schwieriger macht. Deswegen würde ich Herrn Vogel ja zustimmen. Vielleicht würde es manchmal uns bei bestimmten Themen leichter fallen, wenn wir es humoristisch nehmen können. Gerade dieses Thema Benennungen und auch gerade alles, was im kolonialen Kontext stattfindet, wird im Moment im Kulturbereich nicht humoristisch diskutiert, sondern es ist eine sehr ernste, sehr intensive und sehr emotionale Diskussion.
Hat ja auch lange gedauert.
Deswegen ist sie vielleicht auch deshalb jetzt besonders intensiv, weil sich auch über ganz lange Zeit die Sachen aufgestaut haben und trotzdem müssen wir sie ja zu einer Lösung bringen. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. Ich glaube auch, dass wir einfach nur die alten Namen verschwinden lassen können und uns neue überlegen müssen, dass das nicht ausreicht und dass das auch letztendlich nicht der Tragweite dieser Benennungen entspricht, sondern ich glaube, wir müssen sie in einen Kontext stellen und das heißt letztendlich, wir müssen beschreiben, wie ist es zu diesen Benennungen gekommen, wer sind denn überhaupt diese Personen und dass man damit dann auch umgehen kann. Ich finde es auch wichtig, ich meine, es gibt, glaube ich, auch keine Grundlage, dass man überhaupt Pflanzen und Tiere nach Personen benennen muss, sondern man kann sie auch anders benennen. Also vielleicht würden auch den Wissenschaftler es ganz gut sein, wenn sie einfach mal aufhören würden, ständig Personen zu suchen, weil wir die wir heute noch toll finden, sagen wir morgen, oh Gott, wie konnte man die denn also zu einer Benennung heranziehen? Es gibt da ja auch andere Möglichkeiten. Aber generell glaube ich, was ja spannend ist, ich glaube, wir können Geschichte daran erkennen. Ja? Und ich glaube, das müssen wir einfach auch sehen. Alles das, was entstanden ist, was auch benannt worden ist, ist in unserer Kulturgeschichte benannt worden. Also in diesem Sinne ist die Naturwissenschaft ein Teil der Kulturgeschichte. Und ich denke, so müssen wir das auch ganz offensiv betreiben als ein Teil unserer Kulturgeschichte. Und die verändert sich logischerweise.
Wo haben Sie das, Andreas Rötzer, bei den einzelnen Bänden Ihrer Naturkunden gemerkt, dass die Autoren das auch thematisieren können, genau diesen Wandel, diesen Prozess?
Den geschichtlichen Wandel in der Benennung. Naja, ich glaube, das sieht man in der Art der Auseinandersetzung mit den Gegenständen der Natur, also dass Anthropomorphisierungen zum Beispiel dann eine Zeit lang nicht en vogue waren, aber zum Beispiel jemand wie Jean-Henri Fabre anthropomorphisiert durchaus seine Gegenstände, was das wiederum das Literarische ausmacht und die Sache sehr interessant macht. Das aktuelle Nature Writing geht eigentlich auch wieder dahin, dass das kein Tabu mehr ist. Ich glaube, in der Literatur sehen wir eher die Geschichtlichkeit darüber.
Also, dass es immer auch so Phasen gibt, wo Tiere in ihrem Verhalten eher vermenschlicht werden oder möglicherweise wir an auch einem Punkt sind, auch beim Nature Writing, dass wir sagen, wir verstehen uns vielleicht besser, wenn wir uns in diesen Kontext setzen als Naturwesen. Das ist ja der Blick von der anderen Seite dann.
Genau, und dass man zum Teil fast, also in es gibt Phasen in dieser Geschichte der literarischen Auseinandersetzung mit Natur, wo man einerseits versucht, praktisch entweder objektiv zu sein oder wie heute im Nature Writing, wo eigentlich das Gebot der Stunde ist, eher einen subjektiven Zugang, einen gefühlten Zugang, sozusagen eine Wahrnehmungsschule, aber eine ganz subjektive Wahrnehmung zu artikulieren. Und da gibt es Moden und auch ganz klare, würde ich sagen, Bestimmbarkeit des jeweiligen, vielleicht sogar Jahrzehnts.
Patricia Rahimipur hat eben von der Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen. Das kann sozusagen Wellen der Empörung begleiten. Es kann aber natürlich auch Pflanzen und Tiere in ihrer Verletzlichkeit plötzlich auf die Seiten einer Tageszeitung bringen. Taylor Swift hat beispielsweise schon ein Tier, das ihren Namen trägt. Nanaria Swifte, ein Tausendfüßler, der nur in den Appalachen im US-Bundesstaat Tennessee vorkommt.
Passt doch, oder? Die kommt aus Tennessee, ne?
Ja, genau deshalb. Und der Forscher ist ein großer Taylor Swift-Fan. Das hat es natürlich dann leichter. Der Forscher hat daneben auch noch eine Nanaria filicata entdeckt. Das ist also offensichtlich ein Tausendfüßler, der so ein sozusagen geflecktes Muster hat. Das passt viel genauer in der Beschreibung, aber das kommt da nicht in der Süddeutschen Zeitung vor. Weil wir ja von der Bedrohung der Biodiversität schon gehört haben und auf der anderen Seite merken, wie viele noch unentdeckte Lebewesen da sind, die alle noch auf Benennungen warten. Das heißt, die warten ja nicht auf Benennung, sondern...
Die warten auf Benennung und in dieses Naturkundemuseum zu kommen.
Das ist eine ganz neue Blickrichtung. Das war mir vorher nicht so bewusst.
Da fragen Sie doch hier mal die 30 Millionen Objekte. Die lachen Sie alle an, weil Sie so froh sind, hier zu sein.
Ich würde dann trotzdem versuchen zu fragen, wie kann eigentlich dieses Bewusstmachen von Benennungsprozessen, vielleicht auch das Einladen von Menschen, sich an solchen Benennungen zu beteiligen. Man kann sich ja auch einen Stern registrieren lassen, warum nicht auch ein Tier, eine Pflanze, auch dafür gibt es ja inzwischen Einrichtungen. Wie kann das eigentlich helfen, der bedrohten Diversität?
Ich glaube, dass die Frage, ob ich ein Lebewesen quasi nach meinem eigenen Namen benennen kann, nicht die Lösung für irgendwelche Probleme ist. Also Jean-Henri Fabre, der hat das ja mal gesagt, der hat nämlich gesagt, dass er eigentlich diese ganzen Benennungen gar nicht so toll findet und er findet schon gar nicht aufgespießte Insekten toll, sondern der hat gesagt, ich erforsche das Leben. So, und ich glaube, um das Leben zu erforschen, brauche ich eine genaue Benennung. Das ist einfach der Punkt. Jean-Henri Fabre, für mich damals beeindruckend, ich habe es ja eben gesagt, mein Großvater mir die Kosmos-Ausgaben geschenkt, ich einen Text von Fabre gelesen, wo eine Wespe quasi parasitiert auf einer Raupe und die eben sticht und dann ist sie paralysiert und ist wie tot. Das heißt, ist sie tot oder ist sie nicht tot? Man kann gar nicht feststellen, ob es da noch irgendwas gibt. Das ist doch eine zutiefst philosophische Frage. Ja, das geht doch weit über Biologie im engeren Sinne hinaus. Wann ist man denn tot? Ja, und ist diese Raupe jetzt tot oder ist ihr Metabolismus quasi so auf Null gefahren, dass man selbst mit heutigen technischen Möglichkeiten nichts feststellen kann, dass da noch Leben ist? Ja. Und trotzdem verwest sie ja nicht. Das ist das Besondere, weil sie soll ja nicht verwesen, weil das Ei darauf abgelegt wird und quasi auch dem toten, lebenden Organismus dann die Raupe dann ausschlüpft aus dem Ei und dann quasi die weitere Entwicklung stattfindet. Das sind doch, finde ich, ganz spannende Fragen. Die liegen genau in diesem Punkt zwischen Naturwissenschaft und Kultur. Und dafür brauche ich eine klare Benennung, damit ich weiß, um welche Tiere es sich handelt. Aber der entscheidende Punkt ist, ich beobachte das Leben.
Das ist sozusagen Schrödingers Wespe oder Schrödingers Raupe dann, die Sie gerade so beschrieben haben. Aber ich habe noch ein Beispiel zur Benennung, nämlich Jean-Henri Fabre, auch in einer bestimmten Phase seines Lebens hat er Pilze aquarelliert, und zwar ungefähr 900. Und wir haben die zum ersten Mal im Verlag tatsächlich zusammengebracht
in einem tolles Buch.
Wunderbaren Buch. Also es gibt noch ein paar, Sie können es auch kaufen. Wir haben das Buch ein Jahr zu spät rausgebracht, später als angekündigt, weil wir keine Mykologen gefunden haben, die diese Pilze benennen. Weil gerade in der Mykologie anscheinend die Benennung der Arten unglaublich schwer ist und sich permanent verändert. Das habe ich darüber dann auch erfahren. So viel zu Benennungsproblemen im Verlag. Wir haben uns dann selber auch Namen ausgedacht, um ehrlich zu sein. Ja. Nicht viele, aber ein paar sozusagen sind von uns.
Und das sind dann wahrscheinlich die Pilze, die man in diesem Museum hier nicht finden wird, weil sie
andere nicht unter dem Namen.
Ja. Ich würde gerne nochmal auf den Anfang, auch auf das, was Sie in Ihrer Frage ja verpackt hatten, zurückkommen. Und zwar, es ist ja schon hochpolitisch, wenn man einen Namen vergibt. Also entweder, weil man der Schwiegermutter eins auswischen will oder weil man irgendjemanden zu Ehren kommen lassen will, den man besonders bewundert. Und ich finde, spätestens da haben wir ja die Verknüpfung von Politik und Kultur auch wieder mit den Benennungen, weil wir damit auch was auslösen können. Und vielleicht ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben auch durch diese Betrachtung des Themas sich selber nochmal klar macht, was steckt denn da eigentlich hinter, und irgendwie eine Vogelperspektive einnimmt und sagt, okay, das sind die Prozesse, also das ist das, was damit ausgelöst wird, und diese Benennung, ne, also der letztendliche Name, also Hitleri oder was auch immer da in der Benennung drinsteht, es ist ja nur ein Teil dieser ganzen Benennung, ne? Also ich möchte nochmal betonen, es ist Gattung, Art, Familie, das heißt, ich habe schon eine Zuordnung in eine bestimmte Klassifikation gemacht, damit ich überhaupt mit den Objekten umgehen kann. Also diese Richtung habe ich schon vorher eingeschlagen als Benennerin, und der letzte sozusagen Genesis, der dann da noch mit drin hängt, das ist dann der Name, der das Objekt wirklich letztendlich definiert, auch als Artefakt dann nicht, aber als Benanntes, ja, damit wird es ja auch aus der Natur rausgeholt. Das ist auch ein ganz interessanter Aspekt, in dem Moment, wo ich etwas benenne, ist es nicht mehr nur Teil der Natur, sondern eben auch Teil unserer Kulturgeschichte. Und ich finde, das müssen wir auch noch mit in Betrachtung ziehen.
Und weil Johannes Vogel eben meinte, diese vielen noch unbeschriebenen Arten warten darauf, von uns benannt zu werden. Der jetzt schon ein paar Mal angesprochene Anophthalmus hitleri, also ein unscheinbarer Höhlenkäfer aus Slowenien, der ist fast vom Aussterben bedroht, weil Neonazis den sammeln.
Ja, aber es ist ein kleiner, brauner, blinder Höhlenkäfer. Der ist schon in der Kultur benannt, die auch eben gerade angesprochen wurde. Der ist nicht zu Ehren von Herrn Hitler benannt worden, sondern um ihn auf die Schippe zu nehmen, als kleinen, blinden, braunen Höhlenkäfer. Ja, ja. Also, dass es da verschiedene kulturelle Aneignungen gibt, das ist nun mal einfach so. Das können wir nicht diktieren, damit müssen wir leben. Aber ich glaube, auch darüber kann man lachen. Also ich stelle mir wirklich so ein Neonazi-Treffen vor, wo die sich alle ihre kleinen, blinden, braunen Höhlenkäfer vorstellen. Hast du auch einen? Also das und meiner ist größer und meiner ist kleiner. Also ich glaube, da könnte man schon fast Comedy draus machen. Ja, da fiel mir einiges zu ein. Entschuldigung. Sollen die mal ihre Höhlenkäfer sammeln?
Es kann sein, dass wir beim Thema Kunst der Benennung jetzt bei Ihnen Fragen evoziert haben. Das wäre jetzt die Gelegenheit, wir würden Ihnen auch ein Mikrofon reichen.
Ich wollte mal darauf hinweisen, dass wollte man eine Art umbenennen, das kein einfacher Vorgang ist, denn über die Namen, zoologische und botanische Namen, wachen Kommissionen, also in der Zoologie ist es die Internationale Kommission für zoologische Nomenklatur, die wacht darüber, dass vor allen Dingen Namen stabil sind und dass die Regeln eingehalten werden. Wenn es jetzt der Zeitgeist vorgibt, dass irgendein Name in Ungnade fällt, es kann ja morgen schon wieder anders sein.
Und genau in diesem Sinne wird ja auch unten bei uns in der Ausstellung dieser Leto Vorbeck
Dinosaurier diskutiert, wo eben halt gesagt wird, das ist ein Name aus der Zeit und die Vorgaben des botanischen und zoologischen Codes verbieten es jetzt eben halt da einfach von heute auf morgen mit den Namen rumzufuhrwerken. Also das, so kann man, wenn man das richtig macht, und ich glaube, dass wir da einiges richtig machen, kann man natürlich auch ein Interesse und ein besseres Verständnis für die Art, wie andere denken und arbeiten, vielleicht auch erzeugen, anstatt das einfach, wie gesagt, wegzuwischen, nicht zu thematisieren oder einfach zu ändern und damit zu glauben, dass die Geschichte vom Tisch ist.
Wobei natürlich es einen Unterschied macht, ob ich einen wissenschaftlichen Namen habe oder einen allgemein gebräuchlichen. Also auch da gibt es ja möglicherweise die ein oder andere diskriminierende Benennung, die dem Zeitgeist geschuldet war, aber die wir auch ändern können, im Unterschied eben zu den stabilen wissenschaftlichen Namen.
Ich möchte noch mal einen Aspekt aufgreifen, der, glaube ich, nicht ganz zu Ende beantwortet wurde. Und zwar, es geht auch um diese Frage, was bringen die Namen, um Arten zu retten? Und da möchte ich, also ich bin selber Zoologe, beschäftige mich mit Insekten und möchte mal ganz klar sagen, nach meinem Gefühl gibt es da überhaupt keinen Zusammenhang, weil die Prozesse, die im Moment dazu führen, dass wir die Erde zerstören, Arten ausrotten, das sind nicht die Prozesse oder das sind auch nicht die Leute, die darüber nachdenken, ob ein Tier einen schönen oder einen weniger schönen Namen hat. Und wir müssen, glaube ich, auch sagen, diese Benennung ist ein Handwerkszeug für einen Zoologen. Man macht sich natürlich Gedanken, wenn man sich einen Namen ausdenkt. Das ist manchmal ein bisschen das Problem, dass man vielleicht auch immer viele Arten beschreibt, irgendwann gar nicht mehr weiß, welchen Namen man nehmen soll. Es gab auch offenbar schon Kollegen, die haben dann einfach das Telefonbuch genommen und da irgendwelche Namen rausgesucht, weil als Zoologe interessiert man sich ja für die Dinge dahinter und die Namen sind eigentlich auch nur ein Mittel zum Zweck, sag ich mal. Aber diese Frage, wie stoppen wir das Artensterben oder wie bringen wir eine Veränderung in unser Verhalten, ich glaube, die muss man auf einer ganz, ganz anderen Ebene lösen. Und da versagt ja die Wissenschaft auch, wie wir mal ganz ehrlich sagen müssen, weil wir einfach sehen, die Wissenschaftler mahnen seit 30, 40 Jahren, dass es ein Artensterben gibt. Ich habe an meiner ersten roten Liste vor 35 Jahren mitgearbeitet. Das Einzige, was sich seither geändert hat, dass die Listen immer länger werden.
Nur damit es kein Missverständnis gibt, weil ich habe ja von der Schönheit gesprochen. Ich habe nicht von der Schönheit der Namen gesprochen, sondern von der Schönheit der Tiere gesprochen. Das ist mir also ein wichtiger Punkt. Aber ich stimme Ihnen in einem vollkommen zu. Eigentlich wissen wir alles. Wir wissen auch, was wir eigentlich tun müssten, um die Artenvielfalt zu erhalten. Und wir tun es trotzdem nicht. Und deswegen glaube ich, dass das nicht in erster Linie eine naturwissenschaftliche Frage ist, sondern es ist nämlich eine kulturelle Frage, nämlich eine Verhaltensfrage, die wir mit uns klären müssen. Nicht wahr? Also ob wir bereit sind, letztendlich unser Verhalten zu ändern. Und dafür, glaube ich, ist es schon wichtig, zu sehen, für was wir bereit sind, unser Verhalten zu ändern. Und für mich ist es immer so, ich habe ja gesagt, dass ich sehr viel so im Grunewald bin und dann rumsuche und dann ist meistens mein Schlusstrip, damit ich noch was trinken kann, das Ökowerk im Grunewald. Einige von Ihnen werden das kennen und da gehen ganz viele junge Familien mit ihren Kindern hin. Und manchmal setze ich mich nur dahin und höre zu, was die Eltern ihren Kindern erzählen, was sie gerade dort sehen, quasi auf der Pflanze sehen, welche Insekten sie sehen. Ich bin einfach total erstaunt darüber. Das hat mit der Realität oftmals überhaupt nichts zu tun. Ja, das sind also vollkommen freie Erfindungen. Und ich glaube, das ist eben fehlende naturwissenschaftliche Bildung in Verbindung mit einem kulturellen Wissen. Und ich glaube, wir werden das nur schützen können, wenn die Menschen erkennen, wie faszinierend diese Umwelt ist. Wenn ich diese Faszination nicht spüre, dann glaube ich, bin ich auch nicht bereit, die notwendigen Schritte zu tun, die ja auch an der Veränderung dann meines eigenen Lebens was zu tun haben, wenn ich nicht sehe, für was ich sie tue. Und deswegen glaube ich, dass ja gerade auch naturwissenschaftliche Bildung und kulturelle Bildung viel enger zusammengedacht werden müssten. Und ich glaube, es würde auch der naturwissenschaftlichen Bildung gar nicht so schlecht manchmal antun, wenn sie ein paar Elemente der kulturellen Bildung mit übernehmen würde, wo man sich eben gerade eben auch mit diesen Fragen, die ich für wichtig halte, zum Beispiel die Frage der Schönheit auseinandersetzt, weil das etwas ist, was Menschen unmittelbar direkt ganz instinktiv anspricht. Dafür muss ich gar nicht in einer gewissen Form gebildet sein. Und das, glaube ich, wäre eine wichtige Möglichkeit. Deswegen plädiere ich so für das Thema Schönheit. Und ich glaube, es wäre zumindest eine Hilfestellung, um eine Lösung zu finden.
Ich würde gerne an einen Gedanken von Johannes Vogel anknüpfen, dass es unendlich viele Insekten gibt, die darauf warten, benannt und hier gesammelt zu werden. Ich bin Laie. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse, ob es den umgekehrten Vorgang gibt?
Mein Gehirn funktioniert so, dass ich mir jede Menge Anekdoten merken kann. Ob die dann am Ende immer wahr sind oder nicht, müsste man dann nochmal nachgucken. Aber soweit ich es weiß, gibt es eine Krähenart, die sogar auf Individuenbasis sich merken kann, ob wir Freund oder Feind sind, und das sogar an Kolleginnen und Kollegen in ihren Krähenschwärmen weitergeben kann. Damit würde ich sagen, gibt es wenigstens eine Art, die uns benennt, und zwar sogar beim Vornamen.
Während es ja mancher Katze völlig egal ist, wer den Kühlschrank öffnet für sie. Wir haben gelernt, Namen sind nicht Schall und Rauch, deshalb lohnt die ständige Befragung, mit welchen Rastern wir die uns umgebende Welt ordnen. Deshalb lohnt es auch weiterhin, wenn es auch nicht in Papierform demnächst mehr da ist, aber online ist es immer noch da, die Oktoberausgabe 2024 von Politik und Kultur zu lesen. Ich bedanke mich sehr bei Andreas Rötzer, dem Verleger des Verlages Matthes und Seitz, bei Patricia Rahimipur, der Direktorin des Instituts für Museumsforschung preußischer Kulturbesitz, bei Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, und beim Hausherrn, bei dem wir heute zu Gast sein durften, dem Generaldirektor des Museums für Naturkunde Berlin, Johannes Vogel. Und Ihnen natürlich danke ich für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.